Iconic Talks. Der Podcast rund ums Unternehmertum für deine Reise von Null auf Erfolg.
So, also jetzt habe ich hier Miss LinkedIn Iconic und Networking Queen. Ich habe die gesamte LinkedIn-Expertise aus meiner Bubble hier sitzen. Jetzt muss es ja was werden. Herzlich willkommen euch beiden.
Ja, freut mich hier zu sein.
Vielen Dank.
Überraschung, Überraschung, das Thema heute ist also LinkedIn. Einer der heißesten Channels im B2B-Segment, würde ich sagen. Vielleicht erzählt ihr erstmal kurz eure Geschichte mit LinkedIn und warum die Plattform für euch irgendwie was Besonderes ist.
Ich würde dich mal anfangen lassen, weil ich habe ja schon drüber geredet in zwei Folgen davor.
Das stimmt. Dann fange ich einfach mal an, genau. Also meine Geschichte mit LinkedIn ist eigentlich eher so ein bisschen so ein Learning-by-Doing-Thema gewesen, würde ich sagen.
Wie wird man mit LinkedIn? Jetzt kommt die Antwort.
Oh Gott, die Erwartungen sind hochgesetzt. Also ich habe tatsächlich im Praktikum angefangen, bei Iconic damals noch Skin zu arbeiten. Nee, damals noch was ganz anderes, aber ist ja auch vollkommen egal. Und habe studiert Medien- und Kommunikationswissenschaft. Entsprechend ging mein Weg auch in die Kommunikationsrichtung. Und es kam dann relativ schnell das Thema LinkedIn auf. Ich habe mich damals eigentlich nur angemeldet. Meine Freundin zu mir meinte, ja, da sind irgendwie alle, die jetzt anfangen zu arbeiten, melde ich mal da an. Und habe dann auch relativ schnell übernommen, Posts zu schreiben für unseren Firmenaccount. Und daraus entwickelte sich, dass ich jetzt mittlerweile eigentlich auch noch andere Accounts ghostwrite, mich da auch ein bisschen reingefuchst habe, viel darüber versucht habe zu lernen, auch immer noch lerne. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich 100% LinkedIn-Expertise mitbringe, aber ich glaube, das ist ja auch das Thema dieser Plattform so, dass ist ein Social Network, da muss niemand perfekt irgendwas darüber wissen, sondern jeder bringt da seine Persönlichkeit ein.
Was mich jetzt tatsächlich interessieren würde, du hast angefangen, wir sitzen ja quasi mit Iconic zusammen gerade. Wie ist es dazu gekommen, dass du dann über Iconic für andere geschrieben hast?
Nee, also ich ghostwrite nicht für andere Accounts, nur innerhalb unserer Firma.
Ach so. Okay.
Ja.
Was einfach daran liegt, dass wir festgestellt haben, ein einheitliches Kommunikationsbild ist ja schon sehr wichtig in der Firma. Und ich meine, in deiner Geschichte zum Beispiel hast du ja auch gesagt, ich habe mal so den ersten Post gemacht. Wenn man finanzinvestiert ist und die Storyline der Firma sehr klar ist, es war zumindest für uns von Anfang an wichtig, alle müssen in eine ähnliche Richtung kommunizieren.
Ja.
Das heißt, auch wenn, ich weiß noch genau, wir haben angefangen mit der Firma, haben viele Leute gesagt, warum legt ihr so viel Wert auf Communication und Guidelines und Branding und alles? Aber für uns war einfach damals nicht die Frage so, werden wir schaffen, zu einem bestimmten Punkt zu kommen, sondern wenn wir zu dem Punkt kommen, dann soll auch alles zusammenpassen. Und deswegen haben wir dieser Stelle zum Beispiel relativ schnell eigentlich mit großem Effekt aufgebaut, weil wir einfach fanden, dass die richtige Kommunikation und vielen Themen einfach wirklich entscheidend ist.
Aber das unterschätzen viele Firmen sogar. Also ich habe das auch in meiner Weiterbildung zum Social Media Manager gelernt, dass das ganz, ganz wichtig ist, sogar wenn du eine größere Firma wirst, dass du ganz klare Kommunikationsregeln festlegst. Also auch Themen, über die du zum Beispiel gar nicht kommunizierst. Wie kommunizierst du? Wie antwortest du auf Kommentare? Und deswegen ist das sogar richtig wichtig. Also ich finde das sehr, sehr gut, das so zu machen.
Absolut, ja. Also ich hoffe, ich zitiere es jetzt richtig, aber ich glaube, Bill Gates hat mal gesagt, wenn ich nur noch $1 hätte, ich würde ihn in Public Relations stecken. Also in die Art und Weise, wie ich meine Firma nach außen kommuniziere, weil mein Produkt kann noch so gut sein. Wenn niemand was davon weiß, bringt mir das halt auch nichts.
Richtig.
Obwohl ja trotzdem super schwierig ist, rauszufinden, wie und was poste ich. Also ich meine, ich werde ja auch ganz oft gefragt, ich finde das übrigens auch so unangenehm, wenn man jetzt mittlerweile auf Veranstaltungen kommt, wo gesagt wird, ich kenne dich schon von LinkedIn.
Ja,
okay. Und dann fragt man sich, okay, was genau kennst du von mir jetzt? Aber es ist ja, dann kommt natürlich gleich mal als nächstes die Frage, wie kann ich das aufbauen, worauf kommt es an? Was würdet ihr sagen, sind so die zwei, drei Punkte, auf die es am meisten ankommt und was sind so die Formate, die bei LinkedIn auch wirklich gut funktionieren?
So meinst du jetzt im Rahmen dessen, wenn man darauf angesprochen wird oder generell auf LinkedIn?
Nee, erstmal um natürlich ein Standing auf der Plattform irgendwie aufzubauen.
Also ich würde auf jeden Fall sagen, es kommt ganz drauf an, ob ich jetzt zum Beispiel Geschäftsführer bin und eine Marke repräsentiere, ob ich als Corporate Influencer eine Marke repräsentiere oder ob ich einfach meine eigene Expertise verkaufen will, weil ich beispielsweise selbstständig bin. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, wie auch schon in den Folgen davor ihr besprochen habt, Authentizität mit einer Kommunikation voranzugehen, die einen selber irgendwie widerspiegelt und nur Sachen zu erzählen, die man auch selber unterstützt und glaubt. Aber ich glaube, was halt auch wichtig ist, sich im Klaren zu sein, warum kommuniziere ich hier überhaupt? Ich glaube, das ist nicht nur auf LinkedIn so, sondern auch auf jeder anderen Plattform. Und zu beobachten, wie reagiert meine Community, die Follower, die ich habe, auf das, was ich poste, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Und ja, dann entwickelt sich das, glaube ich, schon von ganz alleine irgendwie.
Richtig. Also das ist auch immer das, was ich tatsächlich auch genauso kommuniziere. Die Frage ist, du musst mit dem Kunden oder mit dem, wem auch immer du für den du es baust, kommunizieren, was möchtest du damit eigentlich? Also wie möchtest du dich präsentieren? Wen möchtest du ansprechen? Also kenne auch deine Zielgruppe. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil die bestimmt ja auch darüber, wie du auf dem Account kommunizierst. Sprichst du dir per sie an? Sprichst du dir per du an? Was sind das für Kunden? Und was möchtest du mit LinkedIn bewirken? Ich habe Kunden, die sagen, ich bin in der IT-Branche, ich habe ein gutes Standing, wir haben vorwiegend Bundesbehörden, wir möchten uns als Fachexperte positionieren. Ist eine ganz andere Herangehensweise, als wenn ich jemanden habe, der sagt, ich möchte darüber Kunden generieren oder ich möchte Mitarbeiter gewinnen. Also das ist ja immer die Frage, die man sich stellen muss, wie man rangehen muss. Und demzufolge würde ich natürlich das Ganze auch aufbauen.
Jetzt hast du ja einen relativ starken Ramp-up hingelegt. Das heißt, ich würde sagen, von in kürzester Zeit ja wirklich von ich fange mal an hin zu sehr, sehr vielen Followern. Was würdest du sagen, waren so wichtige Schritte dabei? Also kann man das überhaupt duplizieren? Gibt es überhaupt Methodiken? Oder?
Ja, ja. Okay. Es gibt Methodiken, es gibt Sachen, die erfahrungsgemäß gut replizierbar sind. Ich muss aber dazu sagen, ich glaube, mein größter Goal, und das war, glaube ich, wirklich auch eine gute Entscheidung, und das muss ich sagen, war mein Praktikum bei Patrick Steinmetz. Mhm. Das ist ein LinkedIn-Experte aus Leipzig, der selber eine eigene LinkedIn-Agentur hat. Wir haben uns über drei Ecken kennengelernt und es hieß so, er ist nämlich auch so eine Typ wie ich. Entweder schlagt ihr euch die Köpfe ein oder ihr liebt euch. Mhm. Also es war auch für uns beide ein Experiment und wir haben eine Woche zusammen verbracht, eigentlich waren zwei Wochen geplant. Und ich habe in der Zeit ganz, ganz viel gelernt. Weil ich aber einfach nicht mit, ich will das professionell machen, rangegangen bin, sondern so, hey, wie kann ich meinen eigenen Account verbessern? Und ich habe ganz viele Tipps gekriegt, ich habe ganz viel Strategie mitbekommen und habe tatsächlich, als ich dann die Überlegung hatte, mich selbstständig zu machen, auch angerufen. Ich sage, du, ich kriege jetzt die ersten Kundenanfragen, ist das okay für dich? Also es war mir ganz wichtig, davon eben auch das Go zu kriegen, weil ich mir das böse Blut gar nicht ins Haus holen wollte, aber ich gesagt, ne, ich möchte, mir ist es wichtig, dass du dein Go gibst, dass wir da keinen Stress miteinander haben. Und ich glaube, das sind so Steps. Erstmal, viele denken ja, sie müssen durchstrukturiert starten, wenn sie jetzt niemanden haben, der es für sie macht. Also wenn ich mit neuen Kunden starte, na klar optimieren wir das Profil. Wir machen eine Contentplanung, wir machen eine Strategieplanung, eine Zielgruppenanalyse und so weiter. Und gucken uns natürlich das auch kontinuierlich alle 4 bis 6 Wochen an. Wo sind wir? Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Wie soll es weitergehen? Wenn du das aber erstmal so für dich starten möchtest und du sagst, ich möchte jetzt proaktiv Content produzieren, ist es, glaube ich, der falsche Weg, von vornherein alles durchzuplanen. Das ist ja das, was viele denken, oh, ich gehe nach außen, wenn ich perfektionistisch bin. Nee, eben nicht. Manchmal sind die Beiträge, manchmal hast du Beiträge, wo du denkst, so, oh, die müssen jetzt übelst performen, da passiert gar nichts. Und dann hast du Beiträge, die schreibst du irgendwie nebenbei und auf einmal gehen die ab wie Schmitz Katze. Und deswegen ist es, glaube ich, manchmal besser, einfach erstmal anzufangen, die Plattform kennenzulernen, so ein bisschen dich reinzufühlen und dann zu gucken, was passiert und ist es meins oder ist es nicht und vielleicht, oh, ist es vielleicht überhaupt die richtige Plattform für
dich. Du hast ja in einer Folge davor gesagt, du hast so den ersten Post gemacht, plötzlich hatte der mit 50 Followern so 5000 Reichweite, ich weiß jetzt nicht mehr die Zahlen, in etwas. Jetzt ist ja immer die Frage, wonach bemesse ich Erfolg, ja? Ich finde das eine super, super spannende Diskussion. Ich höre in meinem Umfeld sehr häufig Follower als Antwort. Es gibt ja aber auch wieder andere, die eher Engagement oder Impressionen annehmen. Wie setzt du das zum Beispiel mit deinen Partnern in den Kontext? Was ist da wirklich so der messbare Erfolg?
Aufträge.
Okay.
Also ich muss sagen, das Game hat sich im Februar diesen Jahres nochmal komplett neu gemischt, als LinkedIn den Algorithmus verändert hat. Also nicht nur ich, auch ganz viele große Content-Creator, Marken, Leute aus meinem Umfeld, die teilweise deutlich mehr Reichweite haben als ich, haben auf einmal gesagt, so, ups, hier kommt eine Bremse. Also für mich war das ganz krass, dass meine Reichweite auf einmal, trotz der Follower-Anzahl, deswegen finde ich, die Follower-Anzahl ist das eine, die Engagement und das, was draus kommt, ist die andere Seite, auf einmal übelst auf die Bremse gegangen sind. Also statt meiner üblichen, weiß ich nicht, 10.000 bis 20.000 Impressionen, hatte ich auf einmal nur noch 3.000. Und da stehst du dann so, was mache ich jetzt eigentlich gerade verkehrt? Also deswegen würde ich sagen, es ist, glaube ich, je nachdem, wie gesagt, was dein Ziel ist. Bei vielen meiner Kunden ist es, ich will neue Kunden generieren, ich will Aufträge generieren. Sind es dann wirklich Aufträge? Und du hast Kunden, da passiert nach 3 Monaten nichts, weil die vielleicht auch ein ganz spezielles Business haben. Und ich habe jetzt einen Kunden, den habe ich ganz frisch übernommen. Die werden eventuell aufgrund dessen sogar vielleicht jetzt mit einem zweiten Account kommen. Die haben im ersten Monat 2 bis 3 Aufträge generiert. Einfach weil die aber auch so nischig sind und wir genau diese Nische angesprochen haben, dass wir sagen konnten, und ich war selber überrascht, als sie meinen, ja, wir haben ein bisschen abschließend, so, okay, das ging sehr schnell.
Und jetzt gibt es ja nochmal einen Unterschied zwischen persönlichem und Firmenaccount. Ja. Ne? Würde mich auch mal beide Perspektiven so ein bisschen interessieren. Was würdet ihr anders machen in der Beitragsform zum Beispiel oder in der Kommunikation? Gibt es da Sachen, auf die ich achten muss? Also bestimmt gibt es die, aber was sind so die Sachen, auf die man vielleicht zuerst schauen sollte?
Also ich glaube, das Offensichtlichste ist erstmal, bei einer Firma habe ich ja konkrete Firmenziele, nur die ich mit diesem Account verfolge. Bei einer Personal Brand ist es halt, glaube ich, schon trotzdem wichtig, immer noch einen Personal Touch reinzubringen, selbst wenn es um die Firmenziele geht, dann irgendwie seine eigenen Eindrücke reinzubringen. Das hast du halt bei einem Firmenaccount faktisch nicht, weil das nach außen hin keine Person ist, die das schreibt, sondern halt ein Unternehmen. Das wäre so mein erster Gedanke.
Ich sehe das immer sehr differenziert und tatsächlich muss ich sagen, rate ich vielen meiner Kunden, die kleinen Unternehmer, vom Firmenaccount ab. Liegt aber eher am Algorithmus und an dem, wie die Psychologie dahinter ist, weil der LinkedIn-Algorithmus vernachlässigt das Unternehmensaccount in der Reichweite ja extrem. Also das muss man einfach mal ganz schwarz auf weiß sehen. Ich sag mal, wenn du eine größere Firma bist, ist es durchaus sinnvoll, das zu tun, das zu teilen und ähnliches. Und Menschen folgen lieber Menschen. Ich habe ein schönes Beispiel. Ich habe Kunden, die ich seit Januar betreue. Zwei verschiedene. Das eine ist ein persönliches Profil, das andere ist ein Unternehmensaccount. Beides IT-Firmen, also auch ähnliche Standbeine. Die IT-Firma habe ich geschafft, von Januar bis Ende Mai auf 300 Follower zu kriegen, was nicht viel ist. Und dementsprechend waren auch die Impressionen und die Reaktionen darauf. Die persönlichen Profile habe ich in der Zeit auf 2.500 Follower gebracht. Und demzufolge auch die Reaktionen darauf. Also das ist so, wo ich sage, wenn du natürlich eine große Firma bist und eine Marke bist und ähnliches, ne, dann macht es schon Sinn. Tatsächlich ist es dann aber oft so, dass ich rangehe, okay, wir nehmen uns 2-3 persönliche Profile, oft den Geschäftsführer, Marketingchefs, IT-Chefs oder ähnliche, oder dann wirklich einen Corporate Influencer, produzieren darüber den Content und teilen den über den Unternehmensaccount.
Ich finde
dann aber auch in der Mischung aus, also ich habe dann immer so, ich sage, du hast deine 3-4 Themen und bei deinem persönlichen Profil ist ein Thema natürlich du als Person, aber natürlich in dem Moment im Business-Kontext.
Also ich muss sagen, aus irgendeinem Grund, den ich nicht erörtern kann, finde ich Corporate-Influencer-Programme irgendwie schwierig.
Ich weiß, was du meinst.
Ich kann aber nicht so richtig greifen, warum. Also ich habe ganz viele Freunde, die in ganz tollen KMUs arbeiten oder in großen Firmen, die alle um die Ecke kamen, ich werde jetzt Corporate-Influencer, die keine Schulung dazu bekommen haben, keine Informationen, die dann mal 2 Posts gemacht haben und dann waren sie aber Influencer, so vom Gefühl her. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen auch eine Modeerscheinung, also so ein Trend. Was kann man sich als Firma wirklich davon erhoffen? Oder warum, Lisa hat das ja bei uns auch oft vorgeschlagen, sollten wir mal machen. Ich habe das nie so wirklich bisher aufgegriffen, aber auch nicht abgesagt. Aber so, was sind so die Mehrwerte, die man dahinter sich... Warum lohnt sich das Investment? Weil es ist ja Zeit- und Ressourceninvestment am Ende des Tages.
Ja, ich lasse dir mal den Vortritt diesmal.
Ich verstehe deine Herausforderung. Also ist auch eine Frage, die ich mir oft stelle. Aber streng genommen bist du ja auch ein Corporate Influencer. Also deswegen gucke ich ja immer, dass ich, also ich habe selten, dass mir irgendein Mitarbeiter gestellt wird. Außer wie zum Beispiel bei der Firma, die jetzt auch schon Aufträge, es ist halt dieser eine Mitarbeiter, der sich auf diese Branche spezialisiert. Also sie haben, kann ich ja ganz offiziell sagen, ist eine Firma, ich darf offiziell darüber reden, die macht Innenausstattung und Umbau von Arztpraxen. Die machen aber zum Beispiel auch Yacht- und Bootausbau. Also ganz nischig wirklich.
Ja.
Und ich habe zum Beispiel den Mitarbeiter, der die ganze Planung und Gestaltung von Arztpraxen macht, wo wir nur über dieses Thema schreiben. Demzufolge erfolgen die Vernetzungen auch nur in diese Richtung. Also Ärzte, Kliniken etc. pp. Und da ist es ganz klar, weil er ist der Ansprechpartner dafür. Der ist schon lange in der Firma. Ne? Die Gefahr bei Corporate Influencern, das ist eine Gefahr, die tatsächlich existiert. Wenn der Mitarbeiter geht, nimmt er die Follower mit. Das ist wahrscheinlich so das, was innerlich wahrscheinlich bei dir auch ein bisschen kribbelt, nehme ich mal an.
Vielleicht.
Deswegen gehe ich ganz oft an die Geschäftsführer ran. Also oft die Profile, dieser Bände sind in dem Moment eine Seltenheit. Oft sind es wirklich die Chefs, die ich kriege. Oder irgendwelche hohen Tiere in der Firma, die schon lange dabei sind, wo die Gefahr auch, dass die gehen, eher geringer ist. Und dann hast du natürlich trotzdem einen, er ist der CEO, der CFO, was auch immer, oder sie. Und damit natürlich auch ein Gesicht der Firma, auch ohne schon den Namen Corporate Influencer zu tragen. Also ich glaube ja, es ist Modeerscheinung und ich finde, dass man Corporate Influencer eine gewisse Schulung mitgeben sollte. Also das ist, klar kann man das, wenn jemand total schreibbegabt ist und total Energie, klar, aber man muss gewisse Spielregeln festlegen, so wie bei euch. Ne? So was, wie kommunizieren wir? Vor allem, wenn du größer bist, weil da muss es einheitlich kommen.
Ja, ja.
Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass diese Personen sich auch mit dem Thema Marketing, Konzeptionierung, Content beschäftigen.
Hm. Ja, ich glaube, ein Thema, was ich vielleicht auch stellen könnte, ist so dieser Influencer-Begriff, weil ich finde, der irritiert an der Stelle ein bisschen, weil ich finde, für mich ist Influencer halt immer eine Person auf Social Media, die empfiehlt irgendwelche Produkte oder Services an ihre Follower, um halt, weiß ich nicht, Sachen weiter zu empfehlen sozusagen. Und das ist ja in dem Fall die eigene Firma. Ich glaube, der Begriff irritiert halt einfach ein bisschen. Das ist eher wie so ein Markenbotschafter, würde ich sagen. Ich glaube, die großen Vorteile liegen halt darin, dass du halt einfach eine breitere Zielgruppe ansprichst, weil du halt verschiedene Stimmen hast, verschiedene Persönlichkeiten, die natürlich auch logischerweise, wie man es halt aus dem Privaten kennt, Persönlichkeiten sprechen immer verschiedene Leute an. Und du hast halt genau verschiedene Blickwinkel auf das Thema, kannst halt auch verschiedene Ziele verfolgen, zum Beispiel die Geschäftsführer orientieren sich eher auf Sales-Themen. Dann gibt es aber noch Leute, die zeigen halt einen Blick aus dem Arbeitsleben, um HR-Themen anzusprechen, Recruiting sozusagen. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil. Aber wie du schon sagst, ja, entweder es kann dazu kommen, dass die Person geht und die Expertise geht mit und die Follower gehen mit. Oder was halt auch passieren kann, ist, dass halt jemand, der nicht gut geschult ist, einfach die Firma ein ganz falsches Licht rückt. Ich glaube, das ist schon ein bisschen kritisch, ja.
Alles gut. Ich wollte nur sagen, zum Thema Influencer, ja, wäre ich mich, viele kommen auch auf mich zu, du bist so Influencer, würde ich sagen, würde ich jetzt nicht so sehen, weil Influencer ist so wie klassisch TikTok, Instagram. Naja, aber ich meine, so, weißt du, und andererseits, wenn dann Firmen sind, deswegen wollte ich noch ganz kurz auf das eingehen, die mehrere Corporate-Influencer haben, ist es dann aber wichtig, dass dieses Team so divers wie möglich ist, dass das mal eine ältere Person ist, dass das mal eine junge Person ist, dass das vielleicht auch Personen verschiedener ethnischer Herkunft, vielleicht auch Menschen mit körperlicher Behinderung oder Ähnlichem sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Und um diesen Mechanismus mit Unfugstiften zum Beispiel nicht zu haben, habe ich zum Beispiel auch ein, zwei Kunden, wo ich sage, ich bin in dem Thema nicht so tief drin, wie ich sein sollte. Den schicke ich zum Beispiel die Beiträge immer noch zum Gegenlesen. Da gibt es gewisse Deadlines, wo ich sage, hier, guck mal, das wäre mein Beitrag, lies doch bitte nochmal drüber, ob das alles fachlich auch so passt. Und das kann man damit absichern, ist natürlich aber eine Zeitfrage. Auf Plattformen wie Instagram und Co. LinkedIn geht immer noch, weil das natürlich du jetzt nicht jeden Tag 10 Posts schreibst.
Ja. Zu dem Thema kommen wir gleich nochmal. Ich will das mit den Corporate Influencer nochmal abschließen, weil es kam ein Punkt auf, den finde ich ganz spannend. Man legt sich mit seinem Profil ja schon so ein bisschen fest, wofür man steht. Ja, also es gibt ja auch, bei mir zum Beispiel funktionieren immer Posts ganz gut, wo ich entweder einen Vortrag gehalten habe oder wir einen Preis gewonnen haben oder sowas in der Art, ja. Ich finde es gar nicht mal so einfach, das zu verändern. Ja, also wenn dann natürlich Leute zu dir kommen und sagen, na gut, du machst jetzt ein bisschen mehr Sales-Fokus und machst ein bisschen mehr das, so einfach geht das gar nicht, weil deine Community ja eigentlich auf was, ich sag mal, mehr oder weniger eingeschossen ist. Das heißt, dieser Umerziehungsprozess ist schon schwierig. Und das spiegelt sich natürlich in den Engagements dann auch wieder. Ja. Ne? Das heißt, wahrscheinlich ist so Kontinuität eines der wichtigsten Aspekte bei LinkedIn, oder? Langfristig Themen adressieren? Oder wie würdest du das machen jetzt? Wenn ich jetzt entscheide, ich möchte morgen mal für ein neues Thema stehen.
Ich glaube, du musst es gut verkaufen. Also ich habe ja selber so einen Switch hinter mir mit letztes Jahr, ich mache das Spaß und auch schreib mal da über das Event und schreib mal da über das Event. Und auf einmal war das, ups, ich habe ein Unternehmen draus gemacht. So. Ups, ich habe eine Marke angemeldet. Auf einmal mache ich eigene Veranstaltungen, verkaufe die über LinkedIn. Also tatsächlich muss ich sagen, habe ich ja diesen Switch mit durch und das war gar nicht so einfach. Also es kommen immer wieder noch, ne? Manchmal denke ich mir so, zu Anfang habe ich super viel Wissensbeiträge gemacht und ich würde die auch gerne zum Beispiel wieder mehr machen. Weiß aber, dass auf der anderen Seite, zum Beispiel heute muss ich eigentlich noch einen Beitrag für mich schreiben, weil ich noch keine Zeit dafür hatte, über meine Speaker nächste Woche auf meinen Events. So. Andererseits denke ich mir, ich habe noch das und das und das und ich würde auch gerne mal wieder einen Wissensbeitrag zum Thema Netzwerken schreiben. So, und dann musst du dich halt entscheiden. Und das ist gar nicht so einfach, dann die Leute auch mitzunehmen. Also das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Irgendwann schaffst du es, wenn du es gut verpacken kannst, wie, was hat man euch, kleine Erfolge feiern? So, hey, wir haben jetzt die Marke angemeldet, die Homepage ist jetzt online. Weil dann nimmst du die Leute auf dem Weg mit. Und das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass das nicht von heute auf morgen gibt, sondern du musst die Leute kleinschrittig auf deinem Weg mitnehmen. So, hey, was passiert eigentlich gerade? Was kommt als nächstes? Was ist in Planung? Und dann funktioniert das, aber es ist ein langer Weg.
Vor allem, aber das ist so interessant, ich war am Wochenende auf einer Hochzeit und das ist ein Freundeskreis in dem bin ich jetzt nicht tief drin. Ja, also ich kenne das Brautpaar sehr gut, aber viele von deren Freunden, die habe ich 1, 2, maximal 3 Mal gesehen. Die Hälfte von denen wusste genau, was ich mache. Weil die nämlich alle auf LinkedIn und Co. mit mir vernetzt sind und sich das anschauen, aber die kommentieren nicht, die liken nicht, es ist keine aktive Community, aber es war halt so interessant. Sie haben sich alle so gegenseitig gefragt, und wie läuft es bei euch und bei mir? Ja, bei dir wissen wir es ja. Man sieht es ja quasi. Ne? Aber wenn ich jetzt eine aktivere Community will, wie würdest du versuchen oder ihr versuchen, das anzureizen?
Das ist eine sehr gute Frage.
Also ich kann ja schon mal anfangen. Ich finde, das ist gar keine leichte Frage auch.
Habe ich auch nicht gesagt.
Nee, weil das, was du widerspiegelst, erlebe ich nämlich auch sehr oft. Ich gehe auf Events und dann kommt irgendjemand auf mich zu, meistens Frauen.
Ja.
Oh, ich folge dir schon ganz lange auf LinkedIn und das ist so toll, was du machst. Und mach das weiter und dann verschwinden die Personen wieder. Ich denke mir, okay, wer warst du eigentlich? Ich würde mich gerne mit dir unterhalten. Und ja, Becky, bei dir läuft es ja immer gut. Und ich denke mir so, nee, läuft es nicht. Man braucht auch Hilfe. Ich hatte letzte Woche das Gespräch mit einer guten Bekannten, die hat Modeberaterin, macht auch für RTL, Kasia Lehmann, kennt man vielleicht. Er war auf einer Modenschau von ihr und hat gesagt, Kasia, wenn du mal irgendwas brauchst, sag Bescheid. Und sie so, das finde ich richtig gut, weil alle denken immer, bei uns läuft es perfekt. Ich sage, aber wir brauchen alle irgendwann irgendwas. Und das ist so diesen Punkt, den man, glaube ich, da nicht sieht, weil alle sehen nur LinkedIn und läuft besonders gut. Bei mir zum Beispiel sind es Eventbeiträge, die gut laufen. Und tatsächlich auch, wenn ich selber Speaker auf Events war und manchmal auch, ja, wie im Januar auf Rominas Event, auf einmal total überfordert war, dass ich schon wieder da oben stehe und irgendwie so viel in diesem Jahr passiert ist und auf einmal meine Gefühle mich übermannen. Solche Beiträge gehen gut, wo ich mir denke so, warum gehen die Beiträge immer nur gut, wenn ich heule? So, aber ja, und das ist halt gar nicht so einfach. Und eine aktivere Community zu kriegen, ist nicht, also ich versuche es auch gerade wieder ein bisschen mehr PEP reinzukriegen durch diese Einschränkungen, die von LinkedIn mit der Algorithmusänderung kamen, über Call to Actions, aber selbst das ist echt schwer.
Ich muss ganz kurz da nochmal einhaken. Du hast ja gerade gesagt, die Posts mit den Emotionen. Ich finde, ein sehr heiß diskutiertes Thema rund um LinkedIn sind die sogenannten Fail-Posts. Mhm. Ja? Das lief alles schlecht oder so geht es mir hinter der Fassade oder weiß ich nicht. Und ich finde, also ganz neutral gesprochen, habe ich darüber schon das und das gehört. Auf der einen Seite super wichtig, das zu zeigen. Ja. Auf der anderen Seite, vor allem auch von Investoren und Partnern, das will ich nicht lesen, weil ich möchte ja mit jemandem zusammenarbeiten, der sehr stark ist und wo es sehr gut läuft.
Ja.
Ich finde, das ist ein total heikles Thema zu entscheiden, ob man über sowas spricht oder nicht.
Ich glaube, es kommt darauf an, aus welcher Sichtweise du siehst. Bei dir sagst du, ne, es ist ja ein Unternehmen, du bist ein Gesicht eines Unternehmens. Da kann ich es absolut verstehen, dass du sagst, will ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich glaube, bei mir als jemand, der eine Personal Brand komplett von alleine aufgebaut hat und der quasi mit seinem Gesicht für diese Personal Brand steht, finde ich es zum Beispiel bei mir umso wichtiger, weil ich ja ganz oft, und das ist immer interessant, ich lächle dann jedes Mal, ich denke so, hä? Dass ich, wenn man mich nicht kennt, super arrogant wirke. Und ich denke mir so mal, rede 5 Worte mit mir und du siehst, dass es nicht so ist. Und demzufolge merke ich dann immer wieder, dass diese Posts gut performen, weil die Leute auf einmal mich nahbar finden. Wo ich mir denke, so, wenn du dich eigentlich nur mal mit einem Kaffee oder was auch immer mit mir länger unterhältst, merkst du eigentlich, dass das nicht so ist. Das wirst du, kennst du ja auch. Und da ist dann der Punkt, wo ich sage, Fail-Posts sind gut, um Authentizität, da sind wir wieder beim Thema Authentizität. Wie möchte ich nach außen wirken und möchte ich vielleicht auch einfach mal hinter die Fassade gucken lassen? Und das ist was, was mir sehr wichtig ist, auch hinter die Fassade gucken zu lassen, dass die Welt nicht nur, und das ist ja, was wir bei Social Media ganz viel haben, nicht nur glänzend und bunt ist, sondern dass es auch Tage gibt, an denen es dir nicht gut gibt, dass es Momente gibt, wo nicht alles glatt läuft und dass es Momente gibt, über die du vielleicht manchmal auch mit Freudentränen dankbar bist. Also ja, ich verstehe es, wie gesagt, kommt drauf an, glaube ich, wie man es sieht. Ich habe Gott sei Dank noch nicht die Erfahrung gemacht, dass meine Sponsoren oder ähnliche negativ drauf reagiert haben. Ganz im Gegenteil.
Nee, ich sag ja auch nur, ne, das ist, was man so ein bisschen hört. Abwägen muss es wahrscheinlich jeder selbst.
Richtig.
Es ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, da so. Du kriegst ja irgendwie durch diese Social Media Plattform auch einen Hut auf.
Richtig.
Die Menschen
malen sich ihr Bild.
Bewundern sich dich auf eine Art dafür, hinterfragen dich auch dafür, kritisieren dich auch dafür. Ja. Und ich finde zum Beispiel. Nur mal so ein Gedanke, habe ich letztens mit einer Freundin besprochen. Wenn du alles sehr arbeitsorientiert hältst, läuft die Kritik halt auch nur auf deine Arbeit.
Richtig.
Wenn du dich persönlich öffnest, kann die Kritik halt auch, kannst du die auch persönlich nehmen.
Ja.
Und das ist natürlich auch eine Entscheidung, die du vielleicht aus Charakter heraus treffen musst. Möchte ich überhaupt, dass per Post 10.000, 15.000 Menschen jetzt wissen, ja, wie ich genau die Situation empfunden habe.
Richtig.
Na, also es ist ja eine Typsache. Ich sage jetzt gar nicht, das eine ist richtig oder falsch.
Aber
es
absolut ist richtig.
Man vergisst ja ganz häufig, wie viele Leute, auch die du gar nicht kennst, die daraus irgendetwas machen, das ja auch mitunter einfach sehen.
Aber das Schöne ist, und das ist das, ich total, aber was ich dann immer bemerke, ich kriege nämlich genau das Feedback, ich finde es schön, dass du diese Seite auch zeigst, weil es dich als Menschen wieder zeigt und nicht nur, ich bin busy, ich mach das und das und dann die Erfolge, weil diese shiny Welt, die kommt ganz schnell zustande.
Hm.
Ich finde es aber wichtig, dich auch nahbar zu machen und das ist das, was ich als Feedback ganz oft kriege, ich finde es schön, dass du auch diese Seite zeigst.
Nee, ich sag ja, ne?
Ja, genau.
Es ist ja, wenn du als Person das auch kannst und auch damit umgehen kannst, was es mit sich bringt, glaube ich, ist das für die Follower super.
Aber für meine Kunden zum Beispiel gucke ich dann auch immer, ne, aus welchem Blickwinkel wollen wir das Thema betrachten. Also ne, inwieweit wollen wir dich als Person präsentieren oder präsentieren wir dich als Person im Berufsumfeld?
Weil jetzt mal so ganz überspitzt, ne, wenn ich salesorientiert auf LinkedIn arbeite und ich sage, alle sollen mein Produkt kaufen und dann erzähle ich, oh, es war so schwer, das Produkt zu bauen, es hat schon wieder die größten Fails. Das ist jetzt kein Sales-Argument.
Nee, richtig.
Ne? Deswegen sage ich, ich glaube, die Sensibilität vergessen nur ganz viele Leute, weil du postest nicht mal schnell aus einer Emotion da was hin, sondern es bleibt. Viele Leute können es sehen und auch Leute, die dir nicht gleich sagen, sie haben es gesehen, sehen es ja auch. So, und was auch ganz viele Leute vergessen, finde ich, ist, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt. Na, also wir können das ja vielleicht mal noch besser teilen als ich, aber so ein Post, der schreibt sie ja nicht in einer Minute. Ne?
Nee.
Also was sind so...
Ja, absolut. Vor allem, wenn man halt mal eine Schreibblockade hat, aber der Post fertig werden muss. Ich glaube, es ist halt, also ich glaube, es kennt jeder, der beruflich irgendwas mit Kommunikation und Medien macht. Es ist ja nicht so, dass man das nebenbei mal macht und wenn man mal Lust hat, sondern es muss halt dann manchmal fertig werden. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Was mir tatsächlich hilft dabei, ist KI. Nicht, um mir die Beiträge von vorne bis hinten schreiben zu lassen. Kleiner Tipp auch an alle anderen. Man sieht es, wenn es KI generiert ist, in den meisten Fällen. Aber es hilft mir zum Beispiel, einen roten Faden zu finden. Es hilft mir vielleicht auch nochmal einen neuen Blickwinkel zu finden und dann damit besser zu arbeiten.
Wo sucht ihr so die Inspiration? Einfach Posts von großen Accounts oder?
Inspiration für?
Die Beiträge? Ich meine, wenn du jetzt für Kunden schreibst, muss ja irgendwo auch die Idee herkommen.
Na gut, das geht ganz gut, weil ich habe einmal im Monat ein Meeting mit meinen Kunden, oder alle 4 bis 6 Wochen, wo wir dann wirklich gemeinsam besprechen, was sind gerade Themen, wie wollen wir weiter verfahren oder auch wenn es Fachexpertise ist, ne, was ist jetzt der logisch nächste Schritt, sodass wir wirklich 4 bis 6 Wochen planen, dann schreiben wir das, dann schreiben wir das, dann schreiben wir das und spontan kannst du immer noch Sachen machen.
Aber damit bist du ja wirklich eher content-orientiert und weniger hype-orientiert, weil ich finde, das ist ja auch so ein Instagram...
Hype interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht.
Ja, nee, aber das finde ich auch gut, das wollte ich positiv hervorheben, weil ich finde, das ist auf Instagram ein Riesenproblem. Die Leute, wir hatten gerade Olympia, das war mein klassisches Beispiel. Ganz viele Leute haben ganz viel Reichweite, weil sie irgendwelche Trending-Sounds nehmen und Trending-Dances machen. Und da geht es eigentlich dann gar nicht mehr um den Content an sich oder um den Weg an sich, um die Sache an sich. Die werden aber einfach mehr gehypt, weil sie diese Algorithmus-Themen gut aufgreifen. Ja. Und Sportler, die dann wirklich reinweg über diesen Sport reden, fallen da so ein bisschen gefühlt hinten runter. Und auf LinkedIn habe ich das Gefühl, es gibt diesen Hype, also diesen...
Weniger.
Weniger, weil ja auch weniger videoorientiert ist wahrscheinlich.
Ah,
oder?
Das ist ja gerade heiß diskutiert, ob das kommt und ob das nicht kommt. Da gibt es gerade aktuelle Vermutung schon, dass es auch ein Video-Channel geben wird. Das Feedback, was ich aber aus meiner Community mitkriege, ist, finden wir nicht gut, weil es dann zu sehr in Richtung TikTok, Instagram und Co. geht.
Ja.
Aber um die Frage nochmal, wie viel Zeit? Also ich sag mal so, ein Kunde von mir kriegt bei mir pro Woche im Standardpaket 2 Posts plus komplett die Vernetzungsanfragen, das sind 100 pro Woche. Das mache ich für meine Kunden. Und die Kunden arbeiten mir zum Beispiel aber inhaltlich zu. Also ich gehe nicht komplett Deep Dive wie ein kompletter Ghostwriter rein und suche mir das selber, sondern meine Kunden arbeiten mir mit längeren Stichpunkten oder Ähnlichem zu. Und daraus schreibe ich die Texte. Das macht es deutlich einfacher. Macht für die Kunden auch mehr Aufwand, aber deswegen ist mein Preis zum Beispiel auch ein bisschen niedriger als das, wie es andere Agenturen machen. Ich brauche für einen Kunden pro Woche schon meine 3 Stunden.
Ja, aber wie will man auch eine Personal Brand aufbauen, wenn die Person dahinter gar nichts dazu beiträgt?
Ja.
Also ich glaube, das ist schon wichtig auch.
Ja, und ich sage auch immer, weil also ich habe manchmal Kunden, ich hatte jetzt einen Artikel, den ich schreiben sollte für ein Magazin, aber aus Sicht des Magazins, weil die auf meinem Event waren, das fiel mir schon deutlich schwieriger, weil ich ja nicht weiß, wie haben sie das Event empfunden. Ich weiß genau, es war mein Event und so war es. Aber dann ohne einen Input von der Person, das aus deren Sicht zu schreiben, fand ich zum Beispiel sehr schwierig. Ja. Also das ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Ich habe denen dann meinen Text geschickt, die haben den nochmal umgeändert so für sich. Aber wo ich auch dachte, so, pff,
ja, ich glaub, nicht so einfach. Ich glaube, dieses Ghostwriting, was Lisa auch vorhin meinte, das bedingt halt viel Vertrauen von beiden Seiten. Definitiv. Viel Freiraum. Also dann darfst du auch nicht selber über jedes Wort stolpern, nur weil du es jetzt anders gesagt hättest. Und
Zuverlässigkeit ist ein Riesenthema.
Also ich glaube, das muss auch zu dir als Persönlichkeit passen. Ne? Du musst auch okay damit sein, dass halt da Sachen dabei sind, die jetzt nicht dir widersprechen, aber die du vielleicht anders gesagt hättest. Also im letzten Detail. So, weißt du, wie ich meine? Ich glaube, das passt auch nicht zu jedem. Es gibt da Leute, die sind... Also alles, was jetzt auch nicht nur Content ist. Ne?
Oder ja, ich weiß. Expertise. Aber da muss ich sagen, zum Beispiel, das sind dann die Kunden, die bewusst zum Beispiel auch nach einem halben Jahr noch eine Feedbackschleife wollen. Habe ich auch Kunden, die meistens sagen so, ja, 1, 2, 3 Wochen, um so ein bisschen ein Gefühl zu entwickeln. Und ich habe auch Kunden, die sagen, nee, ich will wirklich über jeden Post drüber laufen, obwohl sie fast jeden Post wirklich durchwinken. Und das sind dann, glaube ich, diese Menschen, wo ich dann auch sage, na, wenn du das noch geändert haben willst, dann ist das so.
Ja.
Und ich glaube, da muss man dann auch mit umgehen und das nicht als Kritik sehen, sondern als ein... Hey, der will einfach genau wissen, was mache ich, bevor ich es veröffentliche.
Ja.
Und mir würde es auch wahnsinnig schwer fallen, das abzugeben.
So, jetzt haben wir ja 3 Sessions zusammen gemacht. Wir hatten erst Thema Networking, more or less Communication und jetzt ja auch nochmal LinkedIn als Channel. Was sind so die 3 Learnings oder 3 Themen, die ihr so weitergeben würdet? Ich kann ja mal anfangen.
Gerne.
Was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist Authentizität. Kann ich gar nicht aussprechen.
Authentizität.
Authentisch bleiben. dann auf jeden Fall steht zur Story und akzeptiere auch, wenn sie sich verändert und vor allem dranbleiben. Ne? Ja. Also nichts passiert von heute auf morgen, sondern es ist wirklich auch eine kontinuierliche Arbeit in allen 3 Bereichen. Ja. Man kann alles verbessern, man muss halt wirklich auch in allem arbeiten.
Richtig. Mhm. Mein Learning ist, glaube ich, dranbleiben ist ein Riesenthema, definitiv. Also viele fangen ja sehr hoch motiviert an, machen 2, 3 Posts über 2, 3 Wochen und merken, oh, es ist viel Arbeit. Also lieber steige ich ein bisschen niedriger ein und arbeite mich langsam ein und steigere mich dann und nicht perfektionistisch vor allem. Das zweite Thema ist, sich verändern und aber auch konstruktive Kritik annehmen können. Das ist, glaube ich, auch für viele ein Riesenthema. Und das dritte, das ist eine gute Frage. Naja, ich sag mal so, wirklich auch, wenn man jetzt im Bereich Social Media bleibt, natürlich auch auf gewisse Veränderungen der Plattform zu reagieren. Aber nur in gewisser Weise. Du solltest dich trotzdem nicht komplett selber verändern, sondern dir treu bleiben, aber natürlich deine Interaktion auch darauf anpassen.
Ja, also ich glaube, ich habe ja alle 3 Sessions gehört, obwohl ich jetzt nur bei der einen hier dabei sitze. Ich glaube, was halt auf jeden Fall ein wichtiger Punkt erstens ist, ist, sich realistische Ziele zu setzen. Wenn man gerade erst anfängt, kann man die Welt nicht einreißen. Das ist beim Netzwerken so, das hast du erst gesagt. Wenn du mit 3 Leuten sprichst, das ist fein für den Anfang. Bei Social Media genauso, du hattest Glück mit deinem ersten LinkedIn-Post. Aber ich glaube, wenn man den ersten Post schreibt und den sehen halt nur 20 Leute, dann ist es auch okay.
Ja.
Weil man lernt daraus. Dann das Zweite, wenn ich als Unternehmer vor allen Dingen eine Personal Brand aufbaue, sollte mir halt klar sein, was möchte ich für mein Unternehmen erreichen und wie viel von meiner eigenen Person möchte ich wirklich einbringen? Möchte ich als Unternehmer im Mittelpunkt stehen oder soll es das Unternehmen selbst sein? Und das Dritte ist auf jeden Fall auch Authentizität. Also ich glaube, das, ja, auf jeden Fall. Sonst merkt man das, glaube ich, auch ganz schnell nach außen in jedem der Bereiche.
Dann bin ich gespannt, wie viele Corporate-Influencer-Programme heute geboren sind. Also vielen Dank an euch und ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder.
Danke für die schönen 3 Folgen.
Ja, vielen Dank.